Mama unerhört. Der Podcast über Tabuthemen der Mutterschaft.
Hallo und willkommen zu Mama unerhört. Mein Name ist Carina Sachs und ich bin Journalistin bei der VRM. Bevor wir in diese Folge starten, möchte ich eine wichtige Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute über den Verlust eines Kindes, sei es während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt. Dieses Thema kann starke Emotionen auslösen. Am Ende der Episode und in den Shownotes findest du Hinweise zu Unterstützungsangeboten. Mutterschaft. Das Wort allein weckt bei den meisten sofort Bilder von Wiegenliedern, kleinen Händchen, dem ersten Lächeln, von Hoffnung, Freude und bedingungsloser Liebe. Aber was passiert, wenn diese Bilder plötzlich zerbrechen? Wenn der lang ersehnte Moment des Kennenlernens nicht von Glück, sondern von Abschied geprägt ist? Heute sprechen wir über ein Thema, über das viele schweigen, weil die Angst, die Sprachlosigkeit oder die Überforderung zu groß sind. Über Tod spricht man nicht. Über den Tod eines Kindes schon gar nicht. Ein Tabu, das für die Betroffenen oft Einsamkeit bedeutet. Dabei brauchen gerade sie das Gegenteil. Gehör, Mitgefühl und Raum für ihre Trauer. Diese Folge ist nicht leicht, aber sie ist wichtig. Für alle, die Ähnliches erlebt haben und für alle, die besser verstehen möchten, wie es ist, ein Kind zu verlieren und dennoch Mutter zu bleiben. Ein Sternenkind ist ein liebevoller Begriff für ein Kind, das während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verstorben ist. Der Ausdruck stammt von der Vorstellung, dass das verstorbene Kind nun als Stern am Himmel leuchtet und seinen Eltern weiterhin nah ist. Kim hat das erlebt. Sie ist eine sogenannte Sternmama. Liebe Kim, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke, Carina, dass ich da sein darf. Ich bin ein bisschen nervös.
Verständlich. Begriffe wie Fehlgeburt, Abort oder noch schlimmer, Abgang der Leibesfrucht sind medizinische Begriffe, die emotional nicht das widerspiegeln, was in einer Frau vorgeht, wenn sie ihr Kind verliert. Wie sollte man als Außenstehender den Verlust eines Kindes richtig benennen?
Ich meine, im medizinischen Terminus ist das eben einfach so, ne? Da heißt das Totgeburt. Aber in unserem alltäglichen Sprachgebrauch sind es doch trotzdem einfach doch Babys, oder?
Mhm.
Und wenn wir klar machen wollen, dass unsere Babys halt verstorben sind, gibt es den Begriff Sternenkind. Das ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, so ein liebevoller Begriff und hat irgendwas Poetisches ja fast schon. Soll das Ganze nicht verniedlichen, ja? Ich glaube, es ist eher die Möglichkeit, es gesellschaftsfähig zu machen. Es gibt dem Ganzen ein Gesicht, was, ja, das gesellschaftsfähig ist.
Und zu den Geburtsnamen sagt man dann Sternengeburt?
Ja, es ist eine Sternengeburt und ich bin eine Sternenmama. Mein Mann ist ein Sternenvater. Und als wir unserem Sohn damals gesagt haben, dass er eben nicht Bruder wird, habe ich ihm gesagt, er wird halt Sternenbruder. Und es gibt die Sternengeburten, es gibt dann noch einen anderen Terminus, es gibt die kleinen Geburten, die finden vor der 12. Woche statt. Aber es sind halt auch Geburten. Und wer definiert denn, wann eine Frau Mutter wird? Das tut keiner von außen. Das definiert jede Mama für sich, wann sie sich für das Leben, was sie gerade trägt, als Mutter fühlt. Und jeder von uns steht die gleiche Trauer zu. Ob in der 5., 8., 12., 16. oder in der 40. Woche steht uns allen zu, dass wir um unsere Kinder trauern. Und um ein Baby zu trauern, ist ganz anders, als um jemand anderen zu trauern, mit dem man Erinnerungen teilen konnte.
Ja? Man hat ja auch eine ganz andere Verbindung, wenn das Kind in einem drinne gelebt hat, als
jemand anderes. Ja. Natürlich. Aber es ist auch einfach nochmal ein Unterschied, weil wir trauern nicht um das, was war, sondern wir trauern um das, was wäre, wenn und das, was hätte sein können.
Ja. Ich finde auch ganz wichtig den Punkt, den du genannt hast. Wer definiert denn bitte, wann man eine Mutter ist? Also auch wenn eine Frau ihr Kind schon früh in der Schwangerschaft verliert und sich dazu entscheidet, dass es für sie noch kein Leben war, ist das auch genauso okay wie eine Frau, die zum selben Zeitpunkt ihr Kind verliert und darunter leidet. Dass jeder geht anders damit um und das ist okay, so wie die Frau damit umgeht. Und nur sie darf das entscheiden und niemand sonst.
Das unterschreibe ich. So sind Kinder und so sind Schwangerschaften einfach verschieden. Und deswegen kann ich auch nicht für jede Sternenmama sprechen, weil jede von uns ihren eigenen Schatz in sich getragen hat und jetzt ihre eigene Trauer hat.
Ja. Sterngeburten sind häufiger, als viele glauben. Etwa 10-30% aller festgestellten Schwangerschaften enden vorzeitig. In Deutschland erleben jährlich rund 90.000 Frauen diesen Verlust. Davon ereignen sich etwa 6.000 zwischen der 13. und der 24. Schwangerschaftswoche. Trotz dieser Zahlen bleibt das Thema oft tabuisiert. Oft heißt es, Fehlgeburten sind normal. Aber wenn Fehlgeburten so normal sind, warum tun dann alle so, als hätte das Kind nie existiert?
Warum ist es ein Tabu? Das ist bestimmt ein Schutzmechanismus. Ja, ich meine, niemand möchte jemandem, der trauert, absichtlich Schmerz zufügen. Tod ist etwas so Beängstigendes, dass es uns passieren wird irgendwann und dass es vielleicht einem unserer Lieben passieren wird, ist so beängstigend, dass, wenn die Sprache darauf kommt, wir doch bitte Fehler beim anderen finden müssen, warum dem das passiert ist, aber mir das auf gar keinen Fall passieren kann. Und diese Vorstellung, dass unseren Kindern etwas zustoßen könnte, macht uns noch viel mehr Angst als vielleicht unserem besten Freund, unserem Partner, unseren Eltern, unseren Geschwistern.
Ja, das ist ja die allergrößte Angst, die Eltern haben können. Also
genau.
Das ist ja auch etwas, was einen schon von Anfang an irgendwie begleitet, wo einem ja auch gesagt wird, so ja, es kann schon abgehen medizinisch.
Leg sie nicht in dein Bett. Ja, leg sie nicht in dein Bett. Du könntest dich drauflegen. Still sie nicht unterm Schal, sie könnten ersticken. Alle diese Dinge, die einem gesagt werden, die aufgrund von, es gibt Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen muss, wenn man mit einem Säugling zusammen ist, mit einem Neugeborenen, auf jeden Fall. Aber wir überleben ja schon seit mehreren tausend Jahren. Ja? Und wir leben so sicher, wie wir das nie getan haben.
Aber auch gleichzeitig so ängstlich wie noch nie.
Wahrscheinlich. Vielleicht, weil wir so viel zu viel und gleichzeitig viel zu wenig wissen.
Was hat dich dazu bewegt, offen über euren Verlust zu sprechen?
Ich spreche auch in meinem Alltag sehr viel darüber. Am Anfang einfach deswegen, weil ich gar keine andere Wahl hatte. Ich konnte gar nicht lügen und sagen, ja, mir geht's gut, auf die Frage, wie geht's dir denn? Ich sehe immer oder ich höre immer wieder von meinen anderen Sternenmamas, wie wenig Verständnis wir im Alltag erfahren, wie wenig ich mit vielen Menschen, mit denen ich vorher viel Kontakt hatte, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe, einfach sprechen konnte. Von dem Moment an, als meine Tochter gestorben ist, habe ich mich immer nach Normalität gesehnt und immer danach gestrebt und wollte mich nicht als Alien fühlen oder irgendwie anders sein. Bin ich in meinen Grundfesten anders, als ich es vorher war. Und gleichzeitig habe ich mich nach dieser Normalität gesehnt. Und das sehen sich so viele von meinen Mitmamas, sei es der Rückbildungskurs oder halt der ganz normale Mama-Talk, der einem ja im normalen ersten Babyjahr, der so auf einen zukommt. Und ich glaube, dass das mit ein Grund dafür ist, warum ich einfach offen darüber sprechen möchte.
Bevor die Aufnahme lief, sagtest du, dass Fragen nach der Woche, um selbst einzuschätzen, wie viel Trauer einer Frau zugestanden wird, oder Aussagen wie, da hat die Natur sich was dabei gedacht oder du hast ja schon ein Kind, dass das Sätze sind, die dich wütend machen.
Es ist, wie du sagst, ne? Wie viel Trauer steht einem zu nach dem Verlust eines Kindes. Es sind gar nicht unbedingt auch Missverständnisse, sondern es ist das, was wir uns alle wünschen im Angesichts von lebensverändernden Ereignissen im Leben. Ich glaube, es ist einfach Mitgefühl. Und solche Phrasen, die zeugen eben davon, dass es sich nicht um die Gefühlsebene handelt, auf der man sich gerade begegnet, sondern auf der Kopfebene.
Wann hast du erfahren, dass deine Tochter eine genetische Besonderheit hat?
Ich war schon ziemlich am Anfang ganz oft beim Ultraschall, weil wir über diesen Zeitraum um die 8. Woche, wo man normalerweise einen Ultraschall bekommt, um die Schwangerschaft wirklich festzustellen, waren wir im Urlaub. Und ich wollte aber gerne meiner Mutter diese Schwangerschaft zum Geburtstag schenken. Die ist 60 geworden in unserem Urlaub. Und ich wollte aber nicht die Bombe platzen lassen und es gar nicht sicher wissen, sodass ich vorher, kurz vorher beim Ultraschall war und dann im Urlaub selbst in Holland auch nochmal zu einer Hebamme gegangen bin. Dort machen die Hebammen die Ultraschalls. Und da war alles in Ordnung. Und dann waren wir kurz nach dem Urlaub nochmal bei meiner Gynäkologin, die dann den Mutterpass ausgestellt hat. Und dann halt irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen später halt zu diesem 12 Wochen Ultraschall.
Also das heißt, du bist aus schönen Gründen zum ersten Ultraschall gegangen und nicht irgendwie, weil du Blutungen hattest oder
Nein,
irgendwas?
Nein, also meine Schwangerschaft war völlig unkompliziert, außer dass ich wesentlich mehr Übelkeit hatte als mit meinem Sohn. Das hat mich schon arg gequält tatsächlich von Anfang an. Aber das war halt einfach, ne? Also das kennen manche Frauen, manche kennen es nicht. Ich habe es kennengelernt. Aber ansonsten hatte ich eine ganz unkomplizierte, ganz normale Schwangerschaft.
Ja, aber auch selbst so Übelkeit ist ja auch gar kein Indikator dafür, dass was nicht stimmt. So
um Gottes Willen,
Gegenteil,
nein, nein.
Sogar, also es heißt ja auch sogar, dass Übelkeit ein gutes Zeichen ist in dem Sinne.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Das gibt dann unterschiedlichste genetische Tests, die alle gemacht wurden. Wir waren dann noch bei der genetischen Beratung, weil zu dem Zeitpunkt war noch nicht zu 100% klar, dass wir was finden würden. Aber es war schon sehr wahrscheinlich. Und wir sind dann beraten worden, was wir alles gemacht haben wollen. Wir sind während dieses genetischen Beratungsgespräches auch nochmal gefragt worden, ob es denn eine Konsequenz hätte, wie das mit diesem Baby weitergeht. Und das war irgendwie ganz, ganz magisch, weil in dem Moment, wo sie das fragte, haben mein Mann und ich uns angeschaut und haben gesagt, so wie sie kommt, kommt sie zu uns. Und wir lieben sie und wir heißen sie willkommen. Wir waren uns einfach also unser Bauchgefühl sagte uns beiden, okay, dieses Kind heißen wir willkommen und wir lieben sie so, wie sie da ist. Und wir tragen das mit, auch wenn das eventuell sehr viel Kraft für uns als Familie bedeutet, die wir hätten aufbringen müssen, die wir jetzt auch aufbringen, aber halt auf andere Weise.
Wie bist du als Mutter oder auch ihr als Familie mit dieser Nachricht umgegangen?
Der Schmerz ist unvorstellbar, den man fühlt, wenn man gesagt bekommt, dass das Baby, was man so sehr liebt, nicht gesund sein wird. Bei uns war das jetzt so, dass das einfach was sehr, sehr Seltenes war. Es gibt zu allem Genetischen gibt es eigentlich ein Syndrom, was man dann irgendwie googeln kann oder sowas. Da habe ich dann mal die sozialen Medien befragt und habe mal geguckt, okay, wie kann man denn damit leben? So, wie sehen denn Menschen, die dieses auch sehr weit gefasste Syndrom haben, wie sieht denn deren Leben aus? So, was machen die so? Und wie wird unser Leben vielleicht aussehen als Eltern eines Kindes, was damit lebt? Oder halt eben nicht. Und ich habe mich tatsächlich da komplett auf meinen Bauch und auf meinen Körper konzentriert und einfach gesagt, so, aber jetzt gerade, nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt gerade lebt sie ja und ist bei mir und dann ist das jetzt wichtig und habe ihr die Liebe geben wollen, die da war und die auch bis heute da ist.
Du hast dich dazu entschieden, deine Schwangerschaft nicht vorzeitig abzubrechen.
Ja.
Von außen betrachtet hätte es logisch erscheinen können, in Anführungszeichen einfach einen Kaiserschnitt unter Vollnarkose zu machen, damit alles schnell vorbei ist. So nach dem Motto, der seelische Schmerz ist schon so übergroß, die Geburt sollte möglichst schmerzfrei sein. Aber so leicht ist diese Entscheidung nicht. Ein Kaiserschnitt ist ein operativer Eingriff. Neben dem seelischen Schmerz kommen Wundheilung und lange Erholungszeiten hinzu. Viele Frauen entscheiden sich in dieser Situation bewusst für eine vaginale Geburt, nicht trotz, sondern wegen des Schmerzes. Der Körper folgt seinem natürlichen Rhythmus und gibt Raum für den seelischen Abschied. Auch du hast dich dafür entschieden. Wieso?
Wir haben uns ja dann zu dem Zeitpunkt, als wir die Diagnose bekommen haben, entschieden, dass wir unsere Tochter so lange lieben, wie sie bereit ist, bei uns zu sein. Und mit dieser Entscheidung fiel auch eigentlich die Entscheidung, dass wir die Schwangerschaft, außer es hätte jetzt medizinische Gründe von meiner Seite irgendwie gegeben, dass ich, keine Ahnung, Diabetes entwickle oder eine Präeklampsie oder dergleichen, dann hätten wir nochmal neu überlegt. Aber das sind alles Stühle, auf die kann ich mich nicht setzen, weil die sind einfach die standen nie zur Debatte. Genauso wie für mich nie ein Kaiserschnitt zur Debatte stand, einfach weil wir hatten entschieden, wir vertrauen auf die Natur und die Natur hat uns dieses Kind gegeben. Und also ich wusste ja, ich kann gebären. Ich hatte das schon mal gemacht und das war gar nicht so schlimm gewesen, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte. Währenddessen denkt man anders, auf jeden Fall. Aber mir war klar, mein Körper kann das. Und warum soll ich sie und mir einen medizinischen Eingriff zumuten? Ich wollte diese Normalität. Es kommt immer wieder auch darauf zurück, ja, diese Normalität. Ich wollte dieses Geburtserlebnis mit meiner Tochter teilen.
Verständlich.
Und wir haben uns schon auch immer sehr an die Hoffnung geklammert, dass wir unsere Tochter behalten dürften. Auf jeden Fall. Also bis kurz vor Schluss, als dann wirklich klar war, okay, sie würde nicht lebensfähig auf die Welt kommen. Ich wäre gern an dem Tag nochmal zu meinem Pränatalspezialisten gegangen, der konnte aber an dem Tag nicht. Und dann bin ich in die HSK gefahren, gar nicht an dem gleichen Tag, sondern habe gesagt, okay, wenn er nicht kann, dann gehe ich da am Montag hin. Aber irgendwie hat sich das dann übers Wochenende weiter so ein bisschen, hat das in mir gearbeitet und was, wenn doch was mit ihr ist. Und so, dass ich dann, ich glaube, Sonntagnachmittags irgendwann in die HSK gefahren bin und mir von dem dortigen Pränatalspezialisten einen Ultraschall habe machen lassen. Auch dann zu dem Zeitpunkt hätte ich ja sagen können, okay, wir machen eine Einleitung oder. Ich habe sie festgehalten mit allem, was ich hatte. Wir hatten ja auch die spezielle Situation, dass wir uns darauf vorbereiten konnten. Das können ja nur ein Bruchteil von Sterneneltern sich auf den Abschied vorbereiten.
Habt ihr auch Fotos gemacht?
Ja, ganz tolle Fotos.
Hattet ihr dafür extra eine Sternenfotografin?
Genau. Die, jetzt fällt mir der Name der Stiftung nicht ein.
Das können wir gerne in den Shownotes.
Das tun wir in die Shownotes. Es tut mir sehr, sehr leid. Der Verein für Sternenfotografen, das ist unglaublich wichtige Arbeit, die die leisten. Und ich habe eine so wundervolle Frau dadurch kennengelernt, die ich heute meine Freundin nenne. Ich habe ein Album mit meinen allerliebsten Fotos gestaltet. Das, was ich immer wieder gerne raushole, weil das Momente sind, die nicht wiederkommen. Und das sind Momente, die ich vielleicht vergessen hätte, wenn sie nicht auf Fotos gebannt gewesen wären. Und mittlerweile habe ich sie so oft angeguckt, dass ich auch die Momente zwischen den Fotos immer noch lebhaft in Erinnerung habe. Aber das habe ich halt dank dieser Fotos.
Noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war es nicht üblich, dass Mütter sich von ihren verstorbenen Kindern verabschieden dürfen. Mütter sollten die Kinder gar nicht erst sehen, sondern sie lieber schnell vergessen. Heute wissen wir, Abschied nehmen ist ein wichtiger Schritt in der Trauerbewältigung. Für Eltern ist es entscheidend, ihr Kind zu sehen, zu halten, loszulassen. Kim, wie wichtig war dir dieser Moment des Abschiedsnehmens?
Das ist so ein besonderer Moment. Ich habe mich da auch bewusst zu entschieden. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, sie zu lieben. Und die andere Seite der Medaille, wenn man Liebe betrachtet, ist die Trauer. So dass man ja heute sagen könnte, ey, du hast dich ja selber dazu entschieden, so, ne?
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein,
das
wir haben uns
darf man so niemals sagen. Nein. Einfach nein.
Ja, ist auch durchaus auch schon so gesagt worden. Aber wir haben uns für die Liebe entschieden und so haben wir das weitergelebt. Auch in dieser Abschiedssituation. Es ging, ich wollte sie halten, ich wollte sie bei mir haben. Wenn auch nur so kurz. Ich bin gefragt worden, möchtest du irgendwo auf eine andere Station oder möchtest du auf die Entbindungsstation? Und ich habe gesagt, naja, ich bin ja Mama und ich gehöre halt auf die Entbindungsstation. Allein schon deswegen, weil da Hebammen sind, die dort arbeiten und Krankenschwestern und Personal einfach ist, die sich damit auskennen, wenn bei mir irgendwas schief läuft und ich es gar nicht bemerke, weil ich einfach mit meinem Kopf ganz woanders bin.
Und du hattest ja auch ein Wochenbett. Wie lief das ab?
Ja, wie ist Wochenbett? Ne? Also Wochenbett ist viel Erholen und eigentlich stillen lernen und kuscheln. Das ist für mich ja ausgefallen. Erholt habe ich mich, ich habe viel ausgeruht, ich habe viel gelegen. Ich hatte einen Milcheinschuss, der kommt. Der Körper weiß genau, was er zu tun hat.
Musstest du dann eigentlich eine Tablette nehmen, dass das irgendwie dann unterbindet? Oder,
das hätte ich machen können, auf jeden Fall. Die habe ich abgelehnt, auch weil ich vorher mit meiner Hebamme schon drüber gesprochen habe. Und die gesagt hat, das ist halt Teil des Abschieds. Das ist Teil des Prozesses und für uns hat das gut gepasst. Es gibt bestimmt ganz viele, die sich das nicht geben wollen, weil ich meine, hey, geil war das nicht. Das waren schon ein paar sehr, sehr anstrengende Tage. Ich glaube, es ging um 1 bis 1,5 Tage am Ende des Tages. Ja, aber das fühlt sich in dem Moment an wie eine Ewigkeit. Also habe ich mit allem gekämpft, was das Abstillen angeht. Wärmen, kühlen, ausstreichen, alles, was man so kennt.
Hast du eigentlich was mit der Milch gemacht?
Die ist immer noch eingefroren.
Okay. Überlegst du, Schmuck zu machen?
Oder? Genau, es gibt so eine ganz wundervolle Schmuckmanufaktur in der Schweiz, die wirklich ganz tollen Schmuck macht. Und da spare ich noch drauf.
Okay.
So war Wochenbett. Es war unheimlich still. Natürlich auch von Anfang an ganz viel alleine gewesen. Unser Sohn konnte ja nicht den ganzen Tag in der Wohnung bleiben. Ich meine, niemand sperrt einen damals noch 4-Jährigen freiwillig mehrere Tage in eine Wohnung, sodass es immer wieder auch Situationen gab, in denen ich einfach ganz alleine mit mir war. Und auch, dass diese Momente passieren einfach und diese Momente sind. Und ich war so einsam. Es war unheimlich schmerzhaft. Und diesen Schmerz dann in dem Moment da sein lassen zu können und zu versuchen, irgendwie größer zu sein als der Schmerz und mich selber halten zu lernen, dass es in den Momenten dann nach und nach passiert. Dass ich einfach gelernt habe, dieser Schmerz, der ist da und das ist das Schlimmste, was ich jemals gefühlt habe. Und am Ende sind Gefühle aber eine Welle und sie gehen vorbei. Auch wenn man am Anfang in dieser Anfangszeit nicht will, auf gar keinen Fall. Und auch heute denke ich manchmal, boah, wie krass kann das eigentlich sein, dass diese Gefühle nicht mehr diese Stärke haben. Meistens. Weil es ist ja die Verbindung, die ich zu meiner Tochter habe.
Ja, und die wird auch für immer bleiben. Ich finde das so unfassbar bewundernswert.
Ich danke dir. Und gleichzeitig möchte ich noch was dazu sagen, weil ich glaube, jede Sternenmama diese Stärke aufbringt, auf ihre eigene Art und Weise diese Gefühle zu fühlen und diese Momente des Alleineseins und des Schmerzes, der einem die Brust zerreißt. Und das ist unbeschreiblich und das fühlt jede Frau. Ja, dieser Schmerz dessen, dass da jemand nicht mehr da ist.
Mittlerweile ist das Thema zwar immer noch ein unfassbar großes Tabu, wahrscheinlich eines der stärksten tabuisierten Themen bei uns in der Gesellschaft, aber es hat sich in dem letzten Jahrzehnt wenigstens ein bisschen was bewegt bei uns in Deutschland. Also für euch stand ja in dem Moment außer Frage, dass ihr eine Geburtsurkunde bekommen werdet, weil euer Kind lebend geboren wurde nach der 24. Schwangerschaftswoche. Bis Mai 2013 konnten nur Eltern ab der 24. Schwangerschaftswoche eine Urkunde beantragen. Seit 2013 können Eltern in Deutschland die Geburt ihres Kindes beim Standesamt eintragen lassen, auch wenn es unter 500 Gramm wog und vor der 24. Schwangerschaftswoche gestorben ist. Mit dieser urkundlichen Bescheinigung wird rechtlich aus einer Fehlgeburt offiziell ein Kind, ein Mensch und keine Sache. Diese Existenzbescheinigung gibt vielen Eltern die Möglichkeit, den Verlust greifbarer zu machen und dem Kind einen Platz in der Familiengeschichte zu schenken. Und diese Regelung gilt sogar rückwirkend, sogar für Eltern, deren Verlust Jahrzehnte zurückliegt. Wie hast du das erlebt, diese Geburtsurkunde zu bekommen oder auch in deinem Netzwerk? Wie wichtig ist ihnen diese Bescheinigung?
Ich glaube, dieses Stück Papier bedeutet für viele Familien, so wie du sagst, eigentlich die Welt, weil sie bezeugt die Existenz, die wir im Außen ja gar nicht haben. Wir laufen nicht mit Kinderwagen, Babytrage durch den Park. Wir haben diese Fotos und die Erinnerung, die ist aber im Innen. Und im Außen sind die Zeugnisse dessen, dass unsere Kinder da waren, ja, quasi an einer Hand abzuzählen. Die Urkunde, die Fotos, das Sternengrab, vielleicht noch Handabdrücke. Und ich glaube, deswegen ist dieses Stück Papier, was ja für manche dann, naja, was hängst du dich an so einer Urkunde auf, ne? Bürokratisches Deutschland. Aber ich glaube, in dem Moment hat es nichts mit Bürokratie zu tun, sondern es ist ein Zeugnis dessen, dass unsere Kinder da waren.
In Deutschland hat sich auch noch mehr bewegt. Bis vor kurzem hatten Frauen, die eine Sterngeburt vor der 24. Schwangerschaftswoche erlitten, keinen gesetzlichen Anspruch auf Mutterschutz. Sie mussten sich aktiv um eine Krankschreibung bemühen, oft mit der Angst, abgewertet zu werden. Angst davor, wie der jeweilige Arzt reagiert. Angst, dass die eigene Situation nicht schlimm genug ist. Angst vor Aussagen wie, stellen Sie sich nicht so an. Das ist auch eine Aussage, die eine Frau gehört hat, die jahrelang für den gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten gekämpft hat. Natascha Zagorski. Ab Juni 2025 gilt ein gestaffelter Mutterschutz. Bei einer Sterngeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche stehen 2 Wochen Ruhezeit zu, ab der 17. Woche 6 Wochen und ab der 20. Woche 8 Wochen Mutterschutz, so wie nach der Geburt eines lebenden Kindes. Dieser Gesetzesentwurf zum Mutterschutz nach Fehlgeburten ist ein Schritt, der den Frauen nicht nur einen rechtlichen Schutz bietet, sondern auch zur Enttabuisierung beiträgt. Aber rechtliche Anerkennung ist das eine, gelebte Trauer das andere. Eine stille Geburt ist nicht nur ein medizinisches Ereignis, sondern ein tiefer Einschnitt ins Leben. Niemand sollte diesen Weg alleine gehen müssen. Gespräche mit der Familie, Austausch in Selbsthilfegruppen oder professionelle Begleitung können helfen. Links zu diesen Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes. Kim, wie hat dein Umfeld reagiert? Gab es Reaktionen, die dir gut getan haben oder auch welche, die dich verletzt haben?
Menschen, die ich mir nahe geholt habe, die haben unsere Tochter und unseren Verlust als etwas Alltägliches behandelt. Die haben mit uns darüber sprechen können, es aber nicht forciert. Die haben uns zugehört, wenn wir bereit waren zu sprechen und ansonsten keine schwere Stille entstehen lassen. Das heißt nicht, plappert drauf los. Ich meine, jeder kennt das. Es gibt 2 Arten von Schweigen. Es gibt dieses Schweigen, wo man denkt, oh Gott, ich muss unbedingt was sagen. Und dann gibt es dieses Schweigen, was sich einfach gut anfühlt, weil die Teilnehmer am Schweigen einfach wissen, okay, es ist gerade da und gerade dran. Und ich glaube, das ist die hohe Kunst, mit Menschen zusammen zu sein, die Erlebnisse tragen, die das Leben in vorher und hinterher trennen. Das da sein zu lassen, ohne dass es ständig Thema sein muss und gleichzeitig ist auch nicht der Elefant ist, der unausgesprochen im Raum steht.
Was findest du eigentlich schlimmer? Also wenn man diesen Elefanten ignoriert und so tut, als wäre nie was passiert oder wenn man dich ganz offen darauf anspricht und dich fragt?
Ganz offen angesprochen werden und gefragt werden ist gar nichts Schlimmes, tatsächlich. Sagt ihre Namen so, ne? Wenn ihr jemanden kennt, der ein Kind verloren hat, oder irgendjemanden verloren hat, sagt ihre Namen, weil sie klingen nicht oft mehr im Raum. Und trotzdem gibt es Situationen, die einfach unpassend sind. Dinge anzusprechen, bei denen man der Überzeugung ist, dass derjenige vielleicht in Tränen ausbricht, ist ein schlechter Zeitpunkt. Auf der Arbeit, das sind Situationen, da ist es schöner, wenn es ein Elefant ist. Und trotzdem gibt es Gesten, die man machen kann, die jemandem zeigen, dass der Elefant da ist, man ihn gesehen hat, man muss ihn aber nicht ansprechen.
Was sind so Gesten, die dir geholfen haben?
Das ist häufig einfach nonverbal, so dieses Zeichen dessen, ich weiß, was dir passiert ist, ich weiß, was du trägst und ich bin da. So eine Hand auf der Schulter, auf dem Arm, eine Hand, die aufs Herz gelegt wird, des Gegenübers, eine Nachricht, eine E-Mail, keine Ahnung. Ne? Das ist dann schon wieder ja, fast verbal. Ne? Aber dieses, ich sehe dich mit dem, was da ist, das sind Menschen, die ich unterbewusst als sicher eingestuft habe. In dem Wissen, okay, die wissen, was da ist, die trauen sich, da hinzugucken. Die ignorieren den Elefanten nicht, sondern die gucken ihn an. Die wissen, er ist da. Das ist ja aber auch für jeden anders, welcher Umgang für den Betreffenden irgendwie passend erscheint. Es nicht ansprechen und meine Tochter zu ignorieren und ihre Existenz zu negieren damit, würde ich sagen, ist auf jeden Fall schlimmer.
Was sind denn Unterstützungen, die du dann gefunden hast?
Wir leben ja alle so in unserer Bubble. Und meine Bubble hat sich einfach ganz arg verschoben. Es gibt unfassbar viele Instagram-Seiten, die sich mit dem Thema Sternenkinder befassen. Ich habe dann für mich entschieden, okay, als es dann im Wochenbett ums Thema Rückbildung ging, ich möchte einen normalen Rückbildungskurs machen. Es gibt Rückbildungskurse im Internet für Sternenmamas. Ja, die sind halt online, ne? Da ist man alleine in seinem Wohnzimmer. Ich habe an große Hebammenpraxen geschrieben, an die großen Trauervereine hier im Umkreis geschrieben, einmal an den Verein für trauernde Eltern in Mainz und an die Stiftung Bärenherz, von der ich wusste, dass sie Schwangeren Begleitungen machen und frühverwaiste Eltern betreuen. Warum ich nicht an Kreissäle geschrieben habe, kann ich bis heute nicht sagen. Habe ich einfach nicht dran gedacht. Allerdings, diese Stellen, an die ich geschrieben habe, die sind vernetzt. Es gibt ein Trauernetzwerk, was mir nicht klar war vorher. Und dieses Netzwerk funktioniert sehr gut, sodass dann über diese Umwege trauernde Eltern etc. die Kreissäle doch davon erfahren haben und ich noch 3 andere wundervolle Sternenmamas in diesem Rückbildungskurs für Sternenmamas kennenlernen durfte. Wir haben dann vor allem Alltagstipps bekommen, wie wir Rückbildung im Alltag einbauen können, haben weniger gesportelt und uns auch sehr viel ausgetauscht. Ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass ich an meine Hebamme geraten bin, dass sie und ihre gesamte Praxis die Bereitschaft gezeigt haben, diesen Sternenrückbildungskurs zu tragen und ihn mindestens noch 2 haben letztes Jahr stattfinden lassen. Für andere Frauen in der gleichen Situation, die den Vergleich zwischen Online-Kurs und wir sitzen gemeinsam im Raum und halten einander kennenlernen durften.
Das ist so wunderschön, dass du das geschaffen hast.
Meine Tochter hat so viel bewirkt in dieser Hinsicht hier in der Region und hat das möglich gemacht, dass wir nicht mehr so alleine sein müssen mit dem, was da ist. Das ist auf jeden Fall ein Teil, ein großer Teil des Netzes, was ich mir aufgebaut habe. Dann gehen mein Mann und ich auch immer noch regelmäßig zur Trauerbegleitung bei der Stiftung Bärenherz. Das sind so die großen Dinge, die wir uns irgendwie aufgebaut haben, neben Freunden, die das einfach bereit sind, halt zu tragen und die auch jetzt noch fragen, so sag mal, wie ist denn eigentlich? Oder die von Anfang an gesagt haben, du, weißt du was, ich melde mich einfach regelmäßig. Und wenn du dich melden möchtest, ist das fein, dann freue ich mich. Wenn du dich nicht melden magst, ist egal, dann melde ich mich kurze Zeit später oder auch lange Zeit später, aber ich melde mich wieder, du kannst dich darauf verlassen. Du hast jetzt einfach die Wildcard und darfst irgendwie machen, was du willst und ich nehme dir kein Schweigen übel.
Das ist ja auch total das schöne Signal, oder? Dass man dann Freunde hat, auf die man sich verlassen kann, auch das wenn man selbst nicht kann.
Genau. Das macht für mich echte Freundschaft aus, zu sagen, ich nehme dir jetzt gerade gar nichts übel und ich halte dich und du hast aber trotzdem Freiraum. Das ist eine Kunst, die ich, glaube ich, auch nicht beherrsche. Aber diese eine Freundin, die ich da habe, die beherrscht die par excellence.
Gibt es etwas, was du anderen betroffenen Frauen, Müttern oder Familien mitgeben möchtest?
Es tut mir unendlich leid, was ihr gerade lebt. Und es tut mir leid, dass ihr diesen Podcast gerade aus dem Grund hört, weil ihr betroffen seid. Die Einsamkeit ist bestimmt erdrückend. Aber lasst euch von niemandem sagen, was ihr zu fühlen habt. Auch nicht von mir. Lasst euch von niemandem sagen, wie ihr damit umzugehen habt. Schweigt, wenn das für euch in Ordnung ist. Sprecht, wenn das für euch gerade dran ist. Weint, wenn es sein muss und es gerade sicher ist. Und seid euch aber sicher, dass ihr nicht alleine seid. Nicht so alleine, wie ihr euch gerade fühlt. Wir sind, und das habe ich im letzten Jahr festgestellt, so viele Frauen, und es ist keiner von denen auf die Stirn gestackert gewesen, mit denen ich gesprochen habe über meinen Verlust, haben gesagt, ja, ich habe auch noch XY-Kinder. Wir sind nicht so alleine, wie wir uns fühlen.
Und sollten das auch nicht bleiben. Liebe Kim, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Also es braucht Mut und Stärke, über solche schmerzhaften Erlebnisse zu sprechen. Doch genau solche Geschichten helfen, das Schweigen zu brechen. Du stehst hier stellvertretend für die Frauen, die das erlebt haben und die keine Stimme bekommen.
Danke, Carina, dass du den Mamas, die nicht gehört werden, ein Ohr schenkst. Nicht nur dein Ohr, sondern auch das Ohr der Öffentlichkeit. Vielen Dank.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du gerade zugehört hast und betroffen bist, du bist nicht allein. Wenn dir die Folge gefallen hat oder dir jemand einfällt, dem sie helfen könnte, dann teile sie gerne. Wir brechen das Schweigen. Gemeinsam.
Das war Mama unerhört, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Carina Sachs. Habt ihr eure eigene Geschichte, die gehört werden soll? Dann schreibt uns an audio@vrm.de oder direkt an carina.sachs@vrm.de.